sehr dankbar für die Kindheit, die ich hatte. Ich fühle mich als Brasilianerin. Ich war gewohnt, viel lernen zu müssen. Ich fühlte mich entwurzelt dann. Eine Sache, die ich wirklich versuche immer zu machen, ist, der Moment zu genießen, in dem man gerade ist.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Designerin und Unternehmerin Andrea Spengler-Müller in ihrem schönen Showroom in Hamburg. Hallo, liebe Andrea.
Hallo, liebe Tanja. Ich freue mich auf dich.
Du bist 1973 in Recife im Norden Brasiliens geboren, Sternzeichen Jungfrau. Dein Vater, Jahrgang 37, stammt aus Ansbach in Bayern. Deine Mutter, Jahrgang 40, aus Potsdam. Sie haben sich während des Studiums in Landau in der Pfalz kennengelernt und sind beide Chemiker. 1962 bekam dein Vater ein Jobangebot einer deutschen Firma in Brasilien. Und so wanderten deine Eltern nach Sao Paulo aus.
Genau.
Einige Jahre später sind sie dann nach Rio und dann nach Recife gezogen, wo 1971 dein Bruder und zwei Jahre später du geboren wurdest. Insgesamt waren deine Eltern 30 Jahre lang in Brasilien und sind 1990 zurück nach Deutschland. Sie leben seitdem in Paderborn und sind immer noch sehr glücklich miteinander, was ja nicht unbedingt normal heutzutage ist. Du hast deine ersten 14 Lebensjahre in Recife verbracht, bist dort auf eine Montessori-Schule, die von Nonnen geführt wurde, gegangen. Wie war denn deine Kindheit so zwischen den Welten? Daheim die deutsche Mentalität und Sprache, also so ein bisschen um eure Familie herum. Und dann aber draußen diese so unterschiedliche brasilianische.
Also das war mir gar nicht bewusst, dieser Unterschied. Ne? Das waren beides so normal von Anfang an, ne? Sowohl das Zuhause wie auch meine ganze Umgebung, das Brasilianische. Also ich habe das gar nicht so wirklich unterschieden, eins von dem anderen.
Aber haben deine Eltern denn dann mit euch da so zu Hause immer Deutsch geredet? Oder war das dann irgendwann so ein Mischmasch?
Also die haben versucht, mit uns Deutsch zu sprechen, aber wir haben uns, also mein Bruder und ich, wir haben uns wirklich verweigert. Also wir wollten es nicht. Es war ein bisschen so, wir haben uns, könnte man so sagen, ein bisschen geschämt, dass wir da in diesem Sinne anders waren, ne? Weil alle haben das nicht verstanden. Wieso sprichst du jetzt Deutsch? Soll ich das jetzt gerade nicht verstehen? Ist das jetzt eine Geheimsprache? Na, damals, vor so vielen Jahren war das die Welt noch nicht so global dann. Ne? Und in Recife, muss ich sagen, ich war die Einzige dann, ne, die so einen Background hatte jetzt mit Auswanderern oder, ne, so, ja, meine Eltern, ne, sind ja nach Brasilien ausgewandert. Alle meine Freundinnen waren zu 100% Brasilianer, die hatten irgendwann vor vielen, vielen Jahren schon auch einen Background, aber das ist von den Großeltern oder Urgroßeltern dann, ne? Aber das war nicht mehr so präsent dann.
Also ihr wolltet einfach nicht anders sein?
Nein, wollten wir nicht, nee. Also aber wir haben, meine Mutter hat auch gesagt, du darfst mir das nie vorwerfen, dass wir es nicht versucht haben, ne? Dass du kein Deutsch kannst. Ich habe das erst gelernt, dass ich dann selber nach Deutschland kam. Vorher konnte ich nur ein bisschen, also dieses Urlaubsdeutsch konnte ich.
Aber wie stelle ich mir das vor? Deine Eltern sind ja beide Deutsche. Wie haben denn dann, haben die beiden, also als Paar, als Liebespaar, sich auch nicht Deutsch unterhalten?
Doch, doch. Die haben sich, und das war das bisschen, was ich konnte. Oder, ne, ich war sehr vertraut mit der Sprache, aber ich selber sprechen konnte nicht.
Also du hast verstanden zwar so ein bisschen, wenn einer genau. Deutsch sprach,
genau.
Aber du konntest selber halt nicht, weil du gar nicht keine Praxis hattest.
Nee, genau.
Und wie war denn so deine Kindheit, dein Leben in Brasilien, also mit diesen deutschen Wurzeln, aber auch deine Eltern, waren die dort glücklich, war dein Vater dort glücklich? Was war das für ein Leben? Wie wurdest du erzogen?
Es war ein sehr, sehr schönes Leben. Also ich bin sehr dankbar für die Kindheit, die ich hatte. Also sehr frei, sehr naturgebunden. Viele Freunde, viele Menschen immer um uns herum. Auch diese brasilianische Freude dann, von denen, die man so spricht oder die man kennt. Für mich war das alles sehr, sehr normal. Ja, wie war meine Kindheit? Ich war viel, viel Zeit draußen. Wir haben viel gespielt. Auch in dem Haus, wo ich gewohnt habe, wir waren die ganzen Nachbarn jeden Nachmittag, wenn ich jetzt nicht beim Training war oder morgens in der Schule, dann haben wir zusammen gespielt. Die waren bei uns zu Hause oder wir waren bei denen zu Hause. Es war sehr so, also ich hatte nicht nur einen Bruder, sondern wir waren eine große, große Familie, kann man sich so das vorstellen. Es war toll. Es war einfach schön.
Also auch eine gewisse Freiheit.
Ja, Freiheit unbedingt, genau. Mhm. Und ich muss sagen, auch in den 70er oder 80er Jahren, das war auch noch nicht so gefährlich. Ne? Da hat man das, ich hatte das nicht mitbekommen, dass Brasilien jetzt ein gefährliches Land ist. Mhm. Ich bin manchmal auch von zu Hause, von der Schule bis nach Hause auch mal gelaufen. Mhm. Und ich wusste, habt ihr jetzt keine Angst gehabt oder dass ich jetzt überfallen werde oder sowas. Diese Angst kam erst in den 90er Jahren, als ich dann in Rio war. Mhm. Aber davor in meiner Kindheit, ich bin öfters in der Nachbarschaft mit dem Fahrrad gefahren, dann haben wir Mountainbiking gemacht oder wir sind einfach zum Park gegangen oder die Nachbarschaft erkundet. Und da hatte ich nie Angst gehabt oder dass meine Eltern sagen, ja, sei vorsichtig oder nee.
Also da dann doch auch ähnlich zu einem Leben eben hier in Deutschland, wo ja auch nicht so, also zumindest bei uns in Bayern, kann man auch die Kinder noch rauslassen und alleine mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren lassen.
Ich glaube, es ist so wie hier dann. Alles hängt auch von der Nachbarschaft dann. Ne? Also es war eine sehr behütete Nachbarschaft und eine wohlhabende Nachbarschaft. Und da hatte ich diese, weiß ich nicht. Ja, es war.
Mit 5 hast du dann mit deiner Familie das erste Mal deine Großeltern in Deutschland besucht. Warum haben denn deine Eltern so lange gewartet, euch ihre Heimat zu zeigen? Und wie hast du diese Reise damals empfunden?
Also es war traumhaft, Deutschland kennenzulernen, auch zu fliegen. Das war ganz, ganz toll. Das erste Mal, wo ich dann geflogen bin und es war alles ganz anders. Ich kann mich noch an vielen Gerüche, die ich zum ersten Mal auch gespürt oder gerochen habe von damals, die ich bis jetzt auch mit Deutschland verbinde dann, ne? Wie ein Haus in Deutschland riecht, wie die Straße riecht. Ein ganzer Pott Nutella nur für mich zu haben. Das war so die, ja, auch, ich glaube, gewartet, damals hat man nicht so, zu fliegen war sehr teuer. Na, und dann zu viert dann nach Deutschland zu verreisen, es ist schon, musste man schön planen. Das ist nicht wie heute diese Billigflüge, sondern war seltener, dass man das durfte.
Dann. Ja, ich erinnere mich, ich habe in New York Modedesign studiert, Anfang der 80er Jahre. Und ich durfte auch länger nicht nach Hause fliegen, weil es eben so teuer war. Also das Studium war schon teuer und die Wohnung und also meine Eltern haben, glaube ich, schon ganz schön gelitten. Und dann eben auch noch immer mal schnell nach Hause fliegen, das ging halt nicht. Also das ist, glaube ich, es hat sich heute halt durch diese Billigflieger einfach verändert.
Und für meine Eltern war wichtig auch, dass wir alle 4 zusammen fliegen, ne? Weil ich habe schon viele Freundinnen von mir, die Eltern sind nach Europa gegangen und die sind zu Hause geblieben. Die Eltern haben sie nicht mitgenommen, weil erstens wäre zu anstrengend oder die wollten dann nur für sich alleine sein. Und für meine Eltern war auch sehr wichtig, dass wir auch diese Erfahrung machen und dass wir zusammen sind als Familie. Und dann sind wir dann nicht jedes Jahr oder jedes zweite, sondern alle 4 Jahre waren wir ungefähr hier in Deutschland. Könnte man so Pi mal Daumen sagen dann.
Ja. Aber dann hast du dort ja auch erstmalig deine Großeltern kennengelernt.
Ja, ich muss überlegen, ob meine Großmutter, die war schon auch, die hat uns auch besucht. Ob das jetzt davor, doch, als wir geboren, also die war schon da gewesen.
Also die kanntest du?
Ja, genau.
Aber
genau.
Man konnte sich dann auch nicht so wirklich mit ihr unterhalten, wenn du sagst, ihr habt gar nicht Deutsch gesprochen.
Nee, das war schwierig und da war sie auch sauer.
kann ich mir vorstellen.
Ja, ja, also die war schon ein bisschen enttäuscht und hat das dann meine Eltern so ein bisschen vorgeworfen. Aber sie hat gesehen, wir haben uns wirklich gewehrt. Ja.
Als du 10 Jahre alt warst, hast du bereits 4 bis 5 Stunden nach der Schule auf dem Tennisplatz verbracht und trainiert, warst eine sehr talentierte Spielerin und wurdest sogar mal Jugendlandesmeisterin. 1987 mit 14 hatte die schöne Zeit in Recife auf einmal ein Ende, da die Firma, für die dein Vater arbeitete, ihn nach Rio de Janeiro versetzte. Somit zuckt ihr um und du musstest deine Freunde verlassen, deine Schule, deinen Tennisverein und warst dann so als angehender Teenager plötzlich in dieser aufregenden neuen Stadt. Hast du dich damals über diese Lebensveränderung freuen können? Was man ja vielleicht vermutet, wenn man gerade so 14 ist, dann denkt man sich, oh, hier raus so ungefähr aus dem Kaff, ja, also ich sag's mal so, wow, Rio. Oder warst du auch sehr traurig und unglücklich?
Ich glaube, es ist eine Mischung von beiden. Also dieses was Neues kennengelernt hat mich immer fasziniert, auch verreisen. Durch den Tennis bin ich auch viel unterwegs gewesen. Also Rio kannte ich schon, da war ich zu einem Turnier dort gewesen. Und ich fand fand ich die Stadt fantastisch. Und das hat mich schon fasziniert. Von der anderen Seite war ich schon sehr traurig. Meine ganze Freunde, man fängt jetzt gerade diese Phase an, ne, in der Pubertät, die Partys und alles. Und da war ich nicht da. Und damals gab es auch kein WhatsApp oder FaceTime, ne? Da war man wirklich, entweder hat man Briefe geschrieben, weil telefonieren war, konnte man auch nicht. Das war auch sehr, sehr teuer. Das hat ein Vermögen gekostet. Und ja, am Anfang hat man das dann gemacht mit den Freunden, aber irgendwann verläuft sich das. Jeder geht seinen Weg dann oder ja, hat einen anderen Rhythmus. Und ja, aber irgendwie wiederum war das eine fantastische Erfahrung dann in Rio. War schwierig am Anfang, weil ich war die aus dem Nordosten kam. Wir haben da einen sehr starken Akzent, der in Brasilien so ein bisschen lustig gemacht wird, ne, wenn man dann aus dem Nordosten kommt. Ne,
also ein bisschen wie wenn hier einer aus Sachsen kommt oder so. Also man,
ja, ja,
man
aus Bayern dann. Ne?
Ach so, ja, genau. Das wusste ich gar nicht, dass man sich auch über die Bayern lustig macht.
Also hier im Norden dann, ne? Genau. Das war auch schwierig am Anfang, ne? Weil ich wusste, viele haben sich dann da ein bisschen lustig gemacht, aber das ging ganz schnell, weil irgendwie habe ich diesen anderen Akzent aus Rio sozusagen auch sehr schnell, wie heißt es,
adaptiert, gelernt.
Und ja.
Rio ist ja nicht nur so eine magische und sehr lebendige Stadt, sondern auch eine sehr gefährliche. Wie frei konntest du dort sein?
Ich konnte sehr frei sein. Ich war immer sehr sicher in meinen, also auf der Straße, in meinen Auftreten. Also ich war nicht so ein ängstliches Kind. Ich war schüchtern, aber nicht ängstlich. Und ich glaube, das strahlt man aus. Wir sind in dieser Gate Community aufgewachsen oder haben wir gewohnt in dieser Gate Community, sehr beschützt. Mir war es bewusst, dass die Umgebung, in der ich bin, und war mir bewusst auch, dass draußen gefährlich ist. Aber es gibt so bestimmte Regeln, die man, wenn man die befolgt, ne, bis zu einer gewissen Uhrzeit, wenn man wieder zu Hause ist, dann ist es, oder gewisse Gegend sollte man sich nicht aufhalten. Und wenn man sich daran hält, dann kann man auch eine gewisse Freiheit. Ich meine, meine ganzen Freunde leben heute immer noch da. Und klar, hier und da hört man so eine Geschichte, die sehr erschreckend ist, aber meistens geht's denen, ja, gut.
Aber wie stelle ich mir das vor, wenn du sagst Gated Community, dann ist es eben diese typischen Schranken, durch die man fahren muss, da ist jemand, der aufpasst, wer bist du und so weiter. Aber innerhalb dieser Gated Community sind ja dann diese Häuser. Aber du hast ja dann auch dein Tennis, du hast ja dein, keine Ahnung, was auch immer. Dann muss man ja da wieder raus. Oder gibt's in dieser Gated Community auch noch zum Beispiel einen Treffpunkt, wo man sich treffen kann oder einen Club oder sowas?
Ja, genau, das hatten wir. Also in dieser Gated Community drin, wir hatten alles. Das war ein Club, da war eine Schule, da war ein Bäcker, Da war sogar medizinische Notaufnahme war auch da oder für Beauty und Kosmetik. Man konnte da hingehen, Sport, Tennis, Volleyball, Fußball, also Schwimmen. Also das konnte man alles. Aber eigentlich könnte man sogar da das ganze Leben gestalten. Dann,
ne? Also wie so eine kleine Enklave für sich. Also also Bubble.
Ja, es ist wirklich eine Bubble. Es war eine Bubble, es ist eine Bubble. Die Realität draußen ist eine ganz andere. Man ist mit diesen Dualen, mit diesen Unterschiede jeden Tag begegnet dann. Ne? Man sieht diesen extremen Reichtum in Brasilien und diesen extremen Armut. Mhm. Und dazwischen ist so eine kleine Mittelklasse. Aber ich bin mit diesen Extremen dann aufgewachsen. Die waren für mich, ich muss sagen, als Kind hat man sich das da nicht so viele Gedanken gemacht. Ne?
War normal für
dich. Es war normal.
Mhm. Aber hattest du denn dann überhaupt Kontakt zu den Menschen, ich sag jetzt mal, dieser normaleren Welt, außerhalb der deinen? Denn die war ja sehr elitär und sehr abgeschirmt, wie du ja gerade erzählt hast. Aber gibt es da Kontakt? Also ich meine jetzt nicht, dass man mal sieht, sondern wo kommt man miteinander in Berührung?
Jeden Tag, jeden Tag. Also wir hatten eine Haushalt, also Haushälterin, sagt das dann, zu Hause. Du hast den Gärtner, du hast der Chauffeur, du hast also die unterschiedlichen auch, die Leute, die dann im Club dann arbeiten oder in der Schule dann, sage ich mal jetzt nicht die Lehrer, sondern die anderen, die jetzt die Schule sauber gemacht haben. Also du hast jeden Tag diesen Kontakt gehabt.
Das stimmt, aber diese Art Kontakt meinte ich jetzt gar nicht so, weil die ist ja trotzdem wie so zwei Kasten, die dann aufeinandertreffen. Ja? Also da respektiert dann vielleicht die Haushälterin euch und ihr sagt, okay, das ist meine Haushälterin und man ist so hoffentlich nett zu der, ja. Aber,
ja, unbedingt,
aber
ja.
Ich meine, so kann man sich auch vorstellen, dass man irgendwie zum Beispiel so Sozialprojekte vielleicht auch macht, dass man, also ich stelle mir gerade vor, wie könnte es sein, dass man sich mehr aneinander annähert, ja. Also ich meine jetzt nicht, dass man jetzt plötzlich aus den, wie nennen wir die Favelas, glaube ich, jemand holt und sagt, ach komm, wir laden dich jetzt mal zu uns an den Pool ein. Also das meine ich jetzt nicht, das wäre ja auch irgendwo nicht taktvoll. Aber gibt es irgendetwas, wo man vielleicht doch ein gewisses Verständnis für diese andere Welt entwickeln kann? Also vielleicht auch die Nöte ein bisschen unterstützen kann? Also wie stark wird man in dieser Kaste, in der du groß geworden bist, auch mit dem vertraut, dass man vielleicht auch Sozialdienste macht oder dass man irgendwie auch hilft, dass sich das vielleicht verändert? Oder ist das in Rio noch ein bisschen ein Fremdwort?
Nee, ein Fremdwort nicht. Diese Sozialarbeiten funktionieren, glaube ich, in Brasilien ganz anders. Man hat nicht wie hier eher diese Organisationen, sondern es funktioniert wirklich zu Hause. Du unterstützt diese Menschen, wenn ein Familienangehöriger krank ist und er muss zum Krankenhaus. Öfters hat man das übernommen, diese Kosten hat man dann gezahlt. Oder wenn die was gebraucht haben. Oder am Anfang des Jahres ist, wenn die ein Kind haben und der zur Schule geht und dann sind jetzt, müssen zum Beispiel Bücher gekauft werden, dann unterstützt man die. Oder Kleidung, die man dann, hier bringt man das zur Kleidercontainer, da stellt man das zur Verfügung. Möchtest du was davon haben? Kannst du das gebrauchen? Also da ist dieser Kontakt eher sehr direkt.
Also man fängt eigentlich bei euch, was ja nicht schlecht ist, in Brasilien unmittelbar in der Umgebung an und nicht so nach dem Motto, ich unterstütze jetzt ein Patenkind in Afrika, also weit, weit weg, sondern ihr helft eben da, wo unmittelbar Hilfe benötigt wird.
Genau, ich habe heute immer noch auch einen Chat, einen WhatsApp-Chat, wo wir mein ganzer Jahrgang, zum Beispiel auch Recife, da sind meine ganzen Freunde, viele sind entweder Rechtsanwälte, Ärzte oder Finanzmanagement-Bereich. Da wird gefragt, mein Chauffeur hat einen Unfall gehabt, das war gerade gestern zum Beispiel. Kennt jemand einen Arzt in dem und dem Krankenhaus, der ist gerade da, der ihm unterstützen kann? Also das fragen wir in diesem Chat und dann antworten, oh, da kenne ich jemand, ich selber nicht, und da wird geholfen dann immer. Dass dann auch Freunde, also Ärzte, dann auch diese Person dann in diesem Krankenhaus auch unterstützen.
Also sind die Angestellten, von denen man ja meint, also wenn man einfach nur so ein bisschen oberflächlich dahinschaut, naja, der Chauffeur, die Haushälterin, die machen dann ihre Arbeit und gehen nach Hause und ihr wisst, wenn man Glück hat, vielleicht noch den Nachnamen, ja. Also das ist ja dann ein Vorurteil, weil wenn du das gerade erzählst, sind das ja fast wie Familienmitglieder. Jetzt vielleicht nicht wie die Kinder, aber wie so entfernte Verwandte, denen man halt auch dann hilft.
Ja, man hilft ihnen auf jeden Fall, wenn sie brauchen. Und ich muss sagen, ich habe einen sehr liebevollen oder freundschaftliches Verhältnis, oder man mag diese Person, man lebt jeden Tag, ne? Man teilt den Alltag mit diesen Menschen, und wir haben auch, die waren auch immer lustig und haben Spaß gemacht, ne? Wir haben auch gesungen, als der zum Beispiel der Chauffeur und meine Freundin uns abgeholt haben, dann haben wir dann gesungen, oh, der ist ja schon da, und dann hatten wir so eine Parole, die wir immer gesungen haben, ne? Dass er kam, und es war immer sehr liebevoll, muss ich sagen auch. Man ist sehr respektvoll und liebevoll. Klar, leider nicht in allen, so wie immer. Es gibt auch Ausnahmen, wo die Leute wirklich, wo man denkt, oh Gott, was ist jetzt hier, ne? Was passiert da, wo die noch da? Ich habe das einmal nur in meinem Leben gesehen, wo sie dann mit weißen Handschuhen dann den Tee serviert haben, wo ich dachte, so, wo sind wir denn jetzt hier, ne? Also das fand ich dann unmöglich, aber das sind wirklich Ausnahmen. Aber die meisten Familien in Brasilien, meine Freunde, mindestens dafür kann ich sprechen. Wir waren alle sehr liebevoll und die waren alle integriert in der Familie. Und nicht nur sie, sondern auch deren Familien, wenn die was gebraucht haben. Man stand da dafür.
Dennoch noch mal die kritische Frage, die mich beschäftigt. Aber dann ist doch trotzdem so eine magische Grenze, also die man vielleicht nicht sieht. Aber die Grenze zum Beispiel, dass du dich jetzt nicht in den Sohn vom Chauffeur verliebst oder dass man nicht in diesen zwei Kasten, wenn man jetzt Geburtstagsfest feiert, dann lädt man eben nicht die Kinder von der Haushälterin auch ein. Also verstehst du, was ich meine?
Manchmal waren sie auch dabei, je nachdem.
Aber ich sage jetzt mal, wie hast du das empfunden? Also das muss ja jetzt, man kann das vielleicht auch gar nicht so pauschalisieren. Aber wird man mit so etwas groß, dass es trotzdem zwei verschiedene Typen Menschen sind? Oder ist das für dich als Kind in diesem Großwerden mit Haushälterin, mit Chauffeur, mit Angestellten? Oder ist das, ja, ist da irgendwie, für euch ist es wahrscheinlich ganz normal, du hast ja am Anfang gesagt, es ist normal. Mich würde nur mal so interessieren, wie empfindet man eben das, dass man dann vielleicht doch nicht so den Kontakt hat, wie jetzt zum Beispiel zur Nachbarin?
Ich muss sagen, ich bin mit 18 nach Deutschland gekommen. Ich habe gerade so meine Kindheit hinter mir gehabt, sehr unbedarft. Ne? Man hat sich nie auch Gedanken über Geld oder über wie hart das ist, Geld zu verdienen. Es stand alles immer da zur Verfügung, was ich gebraucht habe. Man hat diese Unterschiede zwar gesehen, aber man hat sich nicht so viele Gedanken gemacht dann, ne? Diese Gedanken kamen erst, als ich hier in Deutschland war und dann diesen krassen Unterschied bewusster wurde, in welcher Bubble ich dann aufgewachsen bin. Das war mir nicht bewusst.
Wo hier kein Chauffeur mehr war.
Ja, es ist so. Ne, wenn man in einer Bubble ist, man erkennt es nicht, dass man in dieser Bubble ist. Das sehe ich hier auch. Ich erkenne sehr viele Menschen, die hier auch in eine Bubble, genau die gleiche Bubble, in der ich in Brasilien gelebt habe, gibt es die hier auch. Ne? Das ist nicht nur eine Sache von, also von Brasilien. Und dass diese ganze soziale Unterschiede sind mir erst hier bewusst geworden. Also die waren mir nicht bewusst oder nicht präsent, sage ich mal so, präsent dann, ne, in meiner Kindheit. Es ist auch das Thema auch Vegetarismus. Ne? Ich bin 97 bin ich Vegetarier geworden. Davor habe ich sehr viel Fleisch gegessen. Ich hatte nicht diesen Bewusstsein, wieso ich jetzt kein Fleisch essen sollte. Wieso nicht dann, ne? Bis ein Freund uns besucht hat und dann erzählt, dass er Vegetarier ist und hat so seine ganzen Motive. Und dann, das war das erste Mal, wo ich dann überlegt habe, ja, das ist ein Tier, was da auf meinem Teller ist. Dieser Gedanke hatte ich bis jetzt, bis 22 war ich, glaube ich, ja, wenn ich richtig rechne, nicht gehabt, ne? Das sind so Überlegungen, das war das ganz Normale, alle haben Fleisch gegessen, wir haben Fleisch gegessen. Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, wieso ich jetzt nicht Fleisch essen sollte. Mhm. Na, dann kann man so ein bisschen so eine Parallelität dann so da ziehen.
Also es ist alles eine Frage der Fenster, die sich öffnen. Ja? Man sieht eben vielleicht ein Fenster, was zugezogen ist mit vielen Vorhängen, sieht man gar nicht, dass da eines ist. Ja? Also diese neuen Sichtweisen, die vielleicht erst später kommen.
Genau.
Aber noch mal eine Frage zu Rio würde mich noch interessieren. Aber wie habt ihr denn das gemacht, wenn ihr jetzt doch mal in eine Disco wolltet? Weil die war ja jetzt ja vielleicht nicht in eurer gated community. Also die hätte vielleicht auch nicht den Flair gehabt, wenn die so nur unter euch gewesen wäre. Hattest du dann schon manchmal Angst, so auf dem Weg dahin? Weil da wart ihr ja vielleicht bis 3 Uhr in der Nacht oder 4 Uhr früh oder so, dass man da entführt oder überfallen wird. Also was war denn da?
Da, wir sind auch immer in so 3, 4 Autos hintereinander gefahren. Also wir sind wirklich so wie eine Karawane
Konvoi.
Zur Disco gefahren. Dann haben sich dann ein paar hatten schon Führerschein, die es noch nicht hatten, haben dann die Eltern gefragt, ob sie dann mitnehmen oder abholen. Also das war alles immer so organisiert und dann sind wir dann wirklich in eine große Gruppe immer dann gefahren oder draußen gewesen. Und da sind ja auch wieder die Verhaltensregel, die man dann kennt. Die Ampel ist rot, ist egal, du bleibst nicht stehen, du fährst weiter. Also du hältst nicht abends an einer roten Ampel dann, ne? Also da sind so kleine Sachen, dann guckst du, entschleunigst ein bisschen, guckst rechts und links und fährst einfach weiter und schnell nach Hause dann. Klar, kann immer was passieren, dass die Straße gesperrt ist und alle Autos, die dann kommen, geraubt werden. Das ist aber eine Sache, die auch tatsächlich erst nach den, also ja, in den 2000er Jahren ist das mehr und mehr und intensiver dann gewesen.
Aber ach so, also es hat sich eher verschlimmert.
Verschlimmert, muss ich sagen, genau. Aha. Zu meiner Zeit, wo ich da gewohnt habe, fing das an mit den Entführungen dann. Ne? Da war einer von unserer Gate-Community, der wurde entführt und der war sehr recht bekannt. Und da hatten wir Tag und Nacht auch die ganze Presse bei uns und alles. Und da wurden aus diesem Grund auch die Sicherheitsvorkehrungen dann auch verschärft. Und
wie hast du denn diese Zeit in der Pubertät empfunden? Mochtest du dich, dein Aussehen, dein Wirken?
Ja, doch. In der Kindheit nicht, muss ich sagen. Da hatte ich meine Probleme mit meinem Aussehen dann, ne? Und aber in der Pubertät muss ich sagen, da war ich sehr zufrieden mit mir, also ich war klar mit mir selbst dann, ne? Ich hatte eine sehr sportliche Figur und hatte dann Brackets gehabt, ne? Dass meine Zähne
die
wieder
Zahnspange.
Eine Zahnspange, ne? Weil ich hatte eine sehr große Lücke vorne.
Die ist jetzt sehr modern.
Ja, genau. Und aber nee, also ich fühlte mich eigentlich sehr wohl. Also ich fühlte mich nicht jetzt als die weiblichste von allen, ne? Weil ich hatte eher durch diese europäische Gene, muss ich sagen, war ich eher sehr spät pubertierend oder so entwickelte mich zu einer Frau. Ne? In Brasilien oder diese südamerikanischen, die sind schon recht früh dran. Ne?
Ja, also, die... die haben halt dann schon Po und die gehen vielleicht auch ganz anders mit ihrem Körper und vielleicht auch mit der Sexualität um. Also mit diesem zwischen Mann und Frau, das ist ja etwas, was wir vielleicht nicht so mitbekommen. Also was nicht uns so in die Wiege gelegt wird. Also ich finde das schon faszinierend manchmal, wenn man, auch wenn man in Afrika ist oder auch in Südamerika, manchmal sieht man ja so kleine 10-jährige Mädchen, die aber schon so kokettieren, die schon so ein bisschen flirten. Also irgendwie haben die das schon, ja, so dieses, die wissen schon den Unterschied, ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann. Also instinktiv, bestimmt nicht gelernt, ja, aber das ist sicherlich was, deshalb habe ich das dich gefragt, weil ich so dachte mir, naja, wenn ihr dann in der Disco wart, dann waren ja da sicherlich auch sehr viele Brasilianerinnen.
Ja,
waren die dann eure große Konkurrenz, also zu euch Frauen, die vielleicht eher aus Europa kamen? Weil die waren doch sicherlich ganz anders. Also viel.
Verstehe nicht deine Frage.
Ja, Konkurrenz.
Aber wir waren alle Brasilianer. Wir sind alle Brasilianer. Wir haben uns alle so bewegt und wir haben uns alle so.
Ach so, ich habe jetzt schon gedacht, deshalb frage ich das. Ich habe jetzt schon gedacht.
Ich fühlte mich nicht so als nicht typische, Brasilianer.
Nein. Weißt du, dieses Karneval in Rio, dieses Po-Wackeln, dieses, weißt du, so.
Wenn die Musik läuft, da haben wir alle getanzt.
Ah, okay. Also das, ne, heißt,
aber jetzt nicht wirklich jetzt, wie du das jetzt vorhin beschrieben hast, das so nicht. Ne? Und ich fühle mich als Brasilianerin dann. Ne? Damals habe ich gar nicht überlegt, dass ich jetzt Deutsche bin oder dass ich da deutsche Wurzel. Das war mir auch nie so wirklich bewusst dann, ne? Und in Brasilien haben wir auch immens Einwanderer, wie heißt es, Mischung, ne? Wir haben
natürlich
die japanische Community, viele Italiener, Syrer, Libaneser, wir haben den afrikanischen Einfluss. Also bei uns ist kunterbunt gewesen dann, ne? Und man hat mich nicht unterfragt als Blonde, dass ich nicht Brasilianerin wäre. Haben sie nicht gefragt, wie hier, wenn man jemanden sieht, ah, woher kommst du denn? Und die Person antwortet mit einem perfekten Deutsch, aus Deutschland.
Ja.
Na, und nur weil er dunkler ist, wird solche Fragen hier gestellt. Das sollte nicht mehr stattfinden. Ne? Und dort, ich wurde nie gefragt, obwohl ich blond war, woher komme ich?
Das war sehr interessant.
Allen war das selbstverständlich. Ich bin Brasilianerin, ich bin da geboren und da ist nichts zu hinterfragen, auch welchen Background ich habe oder aber dann meine Eltern. Nein, das war nie Diskussion. Ich hatte Freundinnen, die vom Aussehen waren 100% Japaner. Ich habe auch nicht gefragt, woher sie kommen.
Das ist sehr interessant.
Na, das ist.
Also da gibt es dann sozusagen nicht diese Schubladen,
nein,
in denen du sofort jeden reinsteckst. Ah, der muss ja aus Afrika kommen, weil der ist schwarz und also dieses. Das haben wir ja doch in Deutschland noch sehr.
Haben wir nicht und deswegen wundere ich mich auch dann, ne? Ja, wieso das heute auch noch stattfindet dann, ne?
In Recife hast du ja eine Montessori-Schule besucht, wie meine Kinder auch. War das auch in Rio möglich? Oder musstest du dann diese letzten 3-4 Jahre deiner Schulzeit bis zu deinem brasilianischen Abitur dich auf ein ganz neues Schulsystem einlassen?
Als meine Mutter dann wusste, dass wir nach Rio umziehen, hat sie sich erkundigt, was ist eine gute Schule, welche wurde sie empfehlen, also an bestimmten Freunden oder Bekannten von Freunden, die da gelebt haben. Und da wurde diese eine Schule empfohlen und dann sind wir da hingekommen zu dieser eine. Die ist sehr bekannt, dass sie sehr, also Frontalunterricht, könnte man das
ja
so sagen, sehr
also klassisch,
anspruchsvoll, sehr klassisch. Und das auch noch in der Oberstufe, also das war schon harter Knochen.
Also das war schon eine Herausforderung für dich.
Eine Herausforderung für mich, ja.
Weil du kamst ja letztendlich aus so einer Sanftheit, würde ich das jetzt mal bezeichnen.
Aber ja, aber die war auch sehr anspruchsvoll, sehr herausfordernd. Aber man merkt auch, man weiß hier auch, diese zur Oberstufe hier in Deutschland ist dann auch noch mal ein bisschen härter. Und ich hatte dann alles zusammen, also diesen Wechsel Land oder
ja, Bundeslandwechsel.
Bundeslandwechsel, Schulwechsel, Freunde, das Gesamte und auch dann dieses in der Oberstufe und die Schule war wirklich sehr herausfordernd.
Und war das auch
aber eine gute Schule fürs Leben dann, ne?
Und war das auch eine katholische oder...
Die war also auch katholisch, ja.
Aber nicht ja. Von Nonnen betrieben?
Nee, das waren von Augustinianer.
Ah, okay.
Ja, genau. Das waren von augustinianischen...
Und wie hieß diese Schule?
Santo Agostinho.
Also auch genau. Also die Augustiner waren auch in dem Namen.
Genau, genau.
Du warst erst 17 Jahre alt. Hattest du also dein brasilianisches Abitur in der Tasche und deine Eltern hatten dann schon einige Zeit vorher angekündigt, dass sie aufgrund einer erneuten beruflichen Veränderung von deinem Vater wieder zurück nach Deutschland gehen werden, also nach diesen 30 Jahren in Brasilien. Du hattest dir aber so in den Kopf gesetzt, jetzt erstmal ein halbes Jahr nach Amerika zu gehen, also nach in die USA zu gehen. Wir sagen immer Amerika, ich weiß auch nicht warum. Dein Land ist ja auch Amerika, genau. Wo du groß geworden bist.
Ja.
Und dort die Highschool zu besuchen und bei einer Gastfamilie zu wohnen. Du warst zuvor noch nie in den Staaten und deine Eltern fanden aber die Idee ganz gut, auch um dein Englisch wahrscheinlich ein bisschen aufzufrischen. Und so landestest du also in Iowa. Also klingt ja erstmal so ein bisschen in the middle of nowhere. Ich weiß gar nicht, wie
es war auch middle of nowhere.
Wie war das denn da für dich? War da alles, was du dir so erträumt hattest oder vorgestellt hattest?
Es war eine ganz, als ich zum Beispiel jetzt ganz neu angefangen, als ich dann von dieser Organisation gefragt wurde, ob ich Wünsche habe, ne, welche Stadt ich gehen möchte. Viele haben dann gesagt, ich will nach L.A. oder ich will hier oder ich will da. Ich war da ganz offen. Ich habe immer dieses Vertrauen, mal gucken, was auf mich zukommt. Und dann bin ich in Iowa, Waterloo gelandet. Und das war schon ein extremer Schock von Rio 40 Grad in Dezember oder Januar auf Iowa minus 20, glaube ich, hatten wir, mitten in den Cornfields dann. Ne? Also das war schon ein großer Unterschied dann. Ne? Und auch dort angekommen, wurde man auch so behandelt, als würde man vom mitten aus dem Dschungel kommen. Ne? Also würden wir gar keine Ahnung haben, ne? Nicht nur ich, sondern auch ein paar anderen Brasilianer, die ich kenne, die haben so Stories erzählt, dann, wo man dann lachen muss dann, ne? Und ja, mir wurde das Haus sozusagen präsentiert und gezeigt und da blinkte dann, ne, bei der Mikrowelle dieses Licht dann, ne? Und dann wurde mir diese Mikrowelle vorgezeigt, das ist zum Wärmen und dass man hier und da drückt und dann habe ich nur einmal gesagt, soll ich das hier programmieren? Dann habe ich schnell die Uhrzeit programmiert und damit hat sich erledigt. Dann wusste sie, oh Gott, was habe ich jetzt hier für Vorstellungen dann? Ne? Und das war dann sozusagen, da waren wir beide in der derselbe
Augenhöhe.
Augenhöhe. Und am Anfang war ich auch sehr, sehr offen auch für alles, um alles kennenzulernen. Und ich bin auch ein sehr offener Mensch. Ne? Ich mag sehr gerne neue Menschen kennenlernen und neue Kulturen. Ich will nicht in einer Bubble wohnen. Als ich gemerkt habe, ne, dass ich von Brasilien nach Deutschland, ne, aus dieser Bubble raus, hier, klar, lebt man hier auch in eine gewisse Bubble. Aber ich versuche, mit unterschiedlichen Menschen Freundschaften zu haben und zu tun, auch mit unterschiedlichen Interessen. Na, weil ich finde, das ist immer sehr, Horizont erweiternd, dass man bereichernd, genau. Ja.
Du warst ja auch, oder so wie ich dich erspüre, bist du ja auch ein sehr natürlicher Typ. Du hast jetzt so wie ich eigentlich kaum Make-up drauf. Hm. Das war ja sicherlich da so Anfang der 90er Jahre auch ein bisschen ein Kulturschock für dich. Weil ich könnte mir vorstellen, die Amerikanerinnen haben da ja wahrscheinlich 3 Schichten Make-up drauf gehabt.
5. Ja, das war... ich habe mich aber nicht verändert, um denen zu gefallen. Also ich bin mir treu geblieben. Ich war weiterhin mit meinen glatten Haaren, mit ohne Make-up zur Schule gegangen. Und das fand meine Gastschwester nicht so toll, ne? Weil das, dann war ich dann nicht so hype, ne? Weil ich halt diese 5 Kilo Make-up nicht hatte oder nicht die Frisur nach oben mit eine ganze Spraydose jeden Morgen dann. Ich habe mich nicht sozusagen angepasst in diesem Sinne, weil das dachte ich so, nee, ich bleib so, wie ich bin dann. Ne?
Also du warst ein bisschen die Exotin.
Ich war, ja, die Exotin oder, ja. Mhm.
Wusstest du denn zum Zeitpunkt deiner Abreise in die USA schon, was du mal beruflich so machen willst? Stand denn da fest, dass du auch nach Iowa dann nach Deutschland gehen würdest? Also hattest du da irgendwie so einen Plan? Oder bist du einfach erstmal dahin und hast gesagt, jetzt mal erstmal nach mir die Sintflut, ich mache jetzt erstmal das und dann sehen wir weiter?
Es war schon so ein Schritt nach dem anderen. Ne? Zuerst bin ich nach Iowa, meine Eltern mit meinem Bruder sind nach Deutschland gegangen. Und als ich in Iowa war, war mir da schon klar, da habe ich meine Freunde und Brasilien so vermisst, so vermisst, dass ich wusste, ich schaffe es nicht, direkt von hier wieder zu einem fremdes Land zu gehen, alles neu. Ich muss noch mal nach Brasilien gehen. Also das war, ich hatte sowieso mein Rückflugticket und ich habe dann zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich fliege nicht nach Deutschland. Und das war erstmal ein Schock für sie. Aber sie hat's verstanden, wir haben uns unterhalten und das alles analysiert. Und ich habe dann alles in die Wege geleitet. Und weil es alles so geklappt hat, war sie zufrieden und hat gesagt, okay, du darfst nach Brasilien gehen oder geh mal nach Brasilien. Und da habe ich dann 6 Monate bei meiner Freundin, meine beste Freundin, ich habe ihre Mutter dann angerufen eines Tages und gesagt, würdest du mich adoptieren? Für ein halbes Jahr dürfte ich bei euch wohnen. Und das ist ja selbstverständlich dann. Ne? Da sind alle Türen offen gewesen. Und dann hatte ich nicht nur eine Freundin, sondern ich habe eine Schwester gewonnen dann. Ne? Und ich habe dann auch dafür, weil ich schon Hotelfach, ich wusste schon, ich hatte so eine Überlegung, Hotelfach zu machen. Dann hatte ich mir ein Praktikum organisiert beim Interconti. Und ich musste auch zweimal die Woche zum Deutschkurs. Das war was meine Mutter gesagt hat, das musst du aber machen.
Bedingung.
Ah, die Bedingung, genau. Die Bedingung war, dass ich dann nach Deutschland mit diesem Diplom B, damit ich hier im Studienkolleg anfangen kann und mein deutsches Abi mache, brauchte ich diesen Zertifikat. Und dann hat sie gesagt, sorg dazu, dass du in diese Zeit in Brasilien dieses Zertifikat bekommst. Das war die einzige Bedingung.
Aber dann stand ja dennoch, auch wenn du sagst, ich möchte noch mal nach Hause, bevor ich nach Deutschland komme, stand ja trotzdem fest, du kommst hierhin. Also Du kommst nach Deutschland.
Ja, ja.
Gab es da auch Momente in deinem Leben damals, also dort in der Zeit, wo du vielleicht auch mal abends im Bett gelegen bist und gesagt hast, ne, ich fliege jetzt nicht oder ich bleib jetzt hier?
Ja, Momente schon, aber kurze Momente der Rebellion. Aber nein, das war eigentlich klar, dass ich dann nach Hause fliege dann, ne, zu meiner Familie. Also, wir sind auch sehr eng. Na, wir sind nur wir vier auch gewesen die ganze Zeit in Brasilien, ne? Weil ich bin auch, ja, man ist so ein Familienmensch dann, ne? Ich bin aufgewachsen, wo ich nicht wie meine ganzen Freunde mit Oma, Cousinen, Cousins und Tanten und alles. Und das habe ich schon so ein bisschen bewundert, aber hatte ich nicht. Und das war dann umso mehr dieses Nukleum, ne? Wir vier so wichtig, dass alles andere in zweite Stelle. Nicht nach Deutschland komme dann. Ne?
Ist denn der Familienzusammenhalt in Brasilien anders als bei uns in Deutschland? Gehen denn zum Beispiel so die erwachsenen Kinder nicht gleich so nach der Schule aus dem Haus?
Nein.
Wie ist das?
Nein. Also alle bleiben zu Hause, bis sie heiraten. Mindestens bei meinen Zeiten war das so. Heutzutage heiraten viele nicht, dann gehen sie aus dem Haus, wenn sie fertig sind mit dem Studium und sich das sein erstes Gehalt verdienen und so. Wobei ich sehe ganz viele Freundinnen oder die Kinder von meinen Freundinnen, die noch ledig sind, die wohnen alle noch zu Hause. Mhm. Die wohnen bei den Eltern. Na, das ist so auch einfacher, bequem, schön. Es ist auch schon, man geht nicht raus.
Ende 91 war es dann soweit. Dann bist du eben wieder mal schweren Herzens nach deinen Eltern nach Deutschland gefolgt. Deine Eltern lebten da schon in Paderborn, wo sie auch heute noch sind. Du hast dich eben, wie du schon erwähnt hast, so ein bisschen für Hotelmanagement interessiert. Und daraufhin sind deine Eltern mit dir zusammen mal nach Lausanne gefahren. Ihr habt euch da eine renommierte Hotelfachschule angeschaut, weil das wäre eine Möglichkeit gewesen, wie du ohne ein deutsches Abitur, ohne ein europäisches Abitur trotzdem dort angenommen worden wärst. Aber deine Eltern waren dann nicht so begeistert und wollten eben unbedingt, dass du an diesem Studienkolleg eben hier in Hamburg, wo dein Bruder ja auch schon war oder zeitgleich noch war, dann eben auch dort dein Abitur anstrebst, also dein deutsches Abitur. Dort an dieser Schule hier in Hamburg waren ja eigentlich ganz viele Jugendliche Erwachsene aus aller Welt, die sozusagen für deren Studium nicht ihr Abitur anerkannt bekommen haben. Aber der Unterschied war ja, dass die trotzdem schon auf deutschen Schulen zum Großteil gegangen sind. Du kanntest das ja gar nicht. Du wusstest ja gar nicht, wie Deutsch, also ich meine, du hast ein bisschen verstanden, aber du konntest die Sprache ja gar nicht. Aber dieses Studium war ja jetzt nicht auf Englisch, oder? Das war auf Deutsch, war ein deutsches Abitur.
Es war deutsches Abitur.
Also kein International-Abitur oder sowas.
Nein, es war alles auf Deutsch.
War das nicht... Also ich sage jetzt mal, ich stelle mir das jetzt wahnsinnig hart vor. Also nicht nur dieser Kälteschock wahrscheinlich hier in Hamburg, ja, wieder mal, ja. Wie Iowa, sondern vielleicht nicht ganz so wie Iowa. Aber dann auch diese neue Sprache und dann gleich Höchstleistung Abitur machen zu müssen. Also ich meine, ich stelle mir jetzt gerade vor, ich würde nach Rio gehen und müsste jetzt in 2 Jahren ein brasilianisches Abitur machen.
In einem.
Ich dachte, das wäre dann 11., 12., 13. oder so.
Nee, aber ich meine, hier in Deutschland ist ein Jahr.
Ja, das wusste ich nicht.
Dieses Nachmachen.
Ach so, also das auch noch das, was andere Kinder damals zumindest in 3 Jahren gemacht haben, musstest du dann in einem Jahr machen.
Nee, das war, in Brasilien haben wir bis zur 12. Klasse. Das heißt, ich habe dann die 13. hier gemacht.
Na? Ja, aber dann sammelst du ja gar keine Punkte. Also ich kenne das, also das heißt, du musst ja irgendwie, also zumindest ich bin noch so mit Punkte sammeln aufgewachsen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Aber du musstest ja wirklich, also neue Sprache, neuer Stoff, das ist ja auch was ganz anderes. Also das, war das eine Überforderung für dich?
Also vom Lernen, vom Stoff. Ich war gewohnt, viel lernen zu müssen durch die Schule Santo Agostinho. Das war nicht die Herausforderung, sondern eher die Sprache. Die Sprache, das alles auf Deutsch. Klar, es ist viel schwieriger dann. Ne? Ich konnte mich nicht ausdrücken. Ich habe viele Texte, musste ich 3-4 Mal lesen, bevor ich sie verstanden habe. Ne? Und dann gab es nicht Translator, Google oder sowas dann. Ne? Also es war sehr, sehr mühsam dann. Ne? Also schwierig, ja. Also es war ein Kampf. Aber
und dann würde
hat
mich
geklappt.
Dann würde mich noch interessieren, fühltest du dich durch deine Eltern in dieser Entscheidung, eben nicht nach Lausanne zu gehen, vielleicht auch nach Deutschland zu kommen und dann eben hier dieses Abitur zu machen, fühltest du dich irgendwie so ein bisschen fremdbestimmt? Also schließlich haben sie ja letztendlich die Entscheidungen für dich getroffen.
Nee, die Entscheidung habe ich schon getroffen. Es wurde mir vorgeschlagen. Ne? Wir haben immer sehr viel unterhalten und wir haben uns sehr viel unterhalten. Man hat auch schon diesen Respekt, dass die Eltern auch eine größere Vision haben. Ne? Die haben ein, ja, eine bessere Vision von allem, was für mich gut ist. Und da habe ich schon dieses Vertrauen gehabt dann. Und aber klar, es war wie, als ich entschieden habe, ich gehe nicht nach Deutschland, ich gehe nach Brasilien. Da habe ich mich dann auch gewehrt. Und das war, da haben wir uns auch unterhalten und darüber gesprochen, Pros und Kontras. Und ich durfte die Entscheidung fällen, ich gehe nach Brasilien. Und jetzt war das Gleiche dann, ne? Meine Mutter meinte, ja, du kannst das Hotelfach studieren, aber mach dein Abitur. Weil falls du doch was anderes studieren möchtest, hast du dein Abitur und das wird kein Hindernis sein, na, dass du dann das nicht machen kannst. Also es war immer, die hat immer versucht, meine Eltern haben mir immer alles ermöglicht, dass ich wirklich später auch entscheiden kann, was für mich gut ist und nicht entscheiden lasse, weil ich das und das nicht habe.
Also sie waren ein bisschen Wegweiser, oder?
Ja, Wegweiser, genau.
Ja, also man muss ja deshalb das zwar nicht machen, aber du hast ihnen ja auch vertraut in ihrer Kompetenz.
Genau.
Was ist ja auch, also die Zuversicht einfach, dass sie das schon, was sie dir da raten, auch
sollte
machen.
Sollte man, oder? Als Kind?
Ja, ich wünsche mir das manchmal so ein bisschen bei meinem Sohn. Dann sage ich mir immer, wäre das nicht gut, wenn du vielleicht jetzt diese Entscheidung so treffen würdest? Aber ich habe immer das Gefühl, umso mehr ich sage, wie ich es denke, umso weniger macht er das dann. Also ich bin dann eher zurückhaltend und denke mir so, ich glaube, man kann die Kinder vielleicht auch nicht vor allen Fehlentscheidungen bewahren.
Ja. Fehlentscheidung nicht, weil am Ende habe ich dann entschieden. Aber ich finde, heutzutage sind die Kinder viel aufgeklärter, viel informierter als wir damals dann. Ne?
Also ja, klar, das hat natürlich das
oder
führt natürlich
das
Internet. Ja, ich sag mal, das ist vielleicht dieser Vorteil des Internets. Ob es aber dann wirklich ein Vorteil vielleicht für die Eltern heutzutage ist, weiß ich gar nicht. Weil natürlich diese Autorität von Eltern auch so ein bisschen abhanden kommt. Ja, also ich sage jetzt mal, der Vater sagt abends am Tisch, irgendwie ein Land hat so und so viele Einwohner, dann hat man es ja früher nicht in Frage gestellt. Dann hat man gesagt, der Papa weiß das. Und heute sitzen gleich die drei Kinder da und googeln und sagen, ne, stimmt ja gar nicht,
stimmt
Papa.
Ja.
Also ich sag mal, das war jetzt nur ein Beispiel. Ich glaube, es ist gar nicht mehr so leicht, weil du eben nicht mehr in dieser Bubble lebst, dass deine Eltern natürlich schon so auch etwas, also ich sag mal fast überirdisches, göttliches haben, ja. Also zumindest habe ich so empfunden als Kind, ja. So, die haben halt was gesagt und dann war das irgendwie so, dass jetzt das so das Gesetz, ja. So und heute ist es schwieriger, glaube ich, weil man da die Kinder halt wirklich so viele Einflüsse haben von überall.
Ja, aber das war bei allen so. Das war jetzt nicht nur bei mir, sondern das war, glaube ich, bei allen so.
Ja, du wohntest ja dann das erste Jahr bei deinem Bruder in der Wohnung hier in Hamburg. Und bis er so für sein Studium nach Weinstephan ging, dann bist du in ein Studentenwohnheim gezogen. Wie ging es denn dir in dieser Zeit? Hast du Brasilien, die Wärme, also ich meine jetzt nicht nur die äußerliche Wärme, vielleicht auch die innerliche Wärme der Menschen, die Mentalität, hast du das sehr vermisst? Denn es ist ja schon, auch wenn du diese Wurzeln in dir trägst, ist es ja doch schon eine ganz andere Welt, in die du da gelangt bist.
Ja, ich habe das sehr vermisst, weil ich fühlte mich entwurzelt dann. Meine Eltern waren nicht mehr in Brasilien. In der Schule, beim Studienkolleg von meinen ganzen Freunden, die Eltern wohnten noch in Ecuador, wohnten noch in Peru oder in Südafrika. Das heißt, in den Ferien konnten sie alle immer nach Hause zurückfliegen und die Familie besuchen. Und das hatte ich nicht. Also ich war wirklich wie entwurzelt. Klar habe ich meine Freunde besucht, aber es war nicht mein Zuhause mehr. Also das war schon eine sehr, sehr schwierige Phase dann für mich. Ne? Dann zu wissen, dass das hier jetzt mein neues Zuhause ist. Aber ich dachte so, nee, ich werde jetzt zu Ende studieren und dann gehe ich nach Brasilien zurück. Also das war für mich klar, dass ich nicht hier bleibe.
Aber da kam ja dann dein heutiger Mann dir in die Quere, ein Deutsch-Peruaner, der in Peru aufgewachsen ist und ebenfalls sein deutsches Abitur an dem besagten Kolleg nachmachen musste, wollte. Ihr seid zwar erst sehr gute Freunde nur gewesen, 2 Jahre lang, vielleicht auch beste Freunde, aber dann schlich sich doch ein bisschen die Liebe ein.
Ja.
Verbindet eine Kindheit im Ausland irgendwie auf magische Art und Weise?
Oh, darüber habe ich jetzt noch nie mir Gedanken gemacht. Sehr gut, haben wir jetzt auch festgestellt, dass wir beide von der Kindheit ähnliche kulturelle Hintergrund haben. Dann, ne? Leider einige von meinen brasilianischen Freunden, die sich dann oder die mit den Deutschen geheiratet haben, irgendwann, als die Kinder da waren, kamen die ersten Konflikte. Wie werden diese Kinder erzogen? Diese Konflikte hatten wir nicht.
Ne? Ihr in gleichen Welten.
Genau.
Also ja, ihr seid eben doch vielleicht mit ausländischen Eltern, also bei ihm war es nur die Mutter, glaube ich, oder der Vater, weiß ich jetzt gar nicht. Also dieses ein Teil kam eben woanders her. Und damit groß zu werden, ich könnte mir schon vorstellen, dass das auf irgendeine Art und Weise so ein Verständnis füreinander mit sich bringt, was man vielleicht, deshalb habe ich es magisch genannt, weil man es vielleicht gar nicht so beschreiben kann. Es ist vielleicht so etwas Ungesagtes,
ja,
was einfach im Raum ist, wo man gar nicht vielleicht sich groß drüber unterhalten muss, weil es ist einfach.
Man muss sich nur angucken und man weiß, was der andere meint.
Mein Mann und ich haben beide in der Numerologie, also in unserer Quersumme des Geburtsdatums, eine 1. Und das sind sozusagen so ein bisschen so diese Alpha-Tiere, die und uns fällt beiden immer auf, also seitdem wir zusammen sind, seit 22 Jahren, dass das auch so ist, dass man irgendwie den anderen in seinem, vielleicht würde das jemand anders Egoismus nennen oder so ein bisschen, ja, so ein bisschen Alpha-Männchen, Weibchen, dass man den anderen gar nicht als das empfindet, weil man ja selber auch so ist. Ja? Also, dass da sowas ist, was irgendwie so eine Gleichheit hat. Und diese Gleichheit birgt eben in sich, dass man keinen Konflikt, also irgendwie ist dann nicht was, was dich nervt, weil du guckst ja vielleicht fast ein bisschen in deinen Spiegel, wenn du den anderen siehst. Nach deinem Studium hattest du ja so gesagt, will ich zurück. Aber das Studium stand ja noch gar nicht so fest. Also du wusstest ja noch nicht, mache ich Hotelfach, was mache ich eigentlich? Und du hast dich aber dann 1994 für ein BWL-Studium an der renommierten Privatschule Hamburger Modell beworben. Das ist so eine Mischung aus Handelskammer und Industrie, also wo verschiedene Unternehmen sich halt sozusagen, ja, wie sagt man, ihre Nachkommen ein bisschen heranzüchten, kann man das so sagen. Und du wurdest angenommen. Das ist dann so ein Dualstudium und du studiertest 3 Jahre von 94 bis 97 in so einem Wechsel. Also 3 Monate hast du studiert, 3 Monate wieder gearbeitet. Und diesen Arbeitsplatz hast du bekommen bei diesem Gabelstaplerunternehmen Jung Heinrich und bist da auch so durch alle Abteilungen, Export, Finanzen, Personal, ich weiß nicht, Produktion vielleicht auch, also auch, alles. Ja. Und nach dem Studium 97 haben die dich da auch natürlich übernommen, weil du warst sehr gut und sehr fleißig und wurdest aber gleich auch mal nach Portugal geschickt, weil dort haben die einen Händler gekauft und für diese Eingliederung haben die sich gedacht, oh, du kannst ja super Sprachen und Portugiesisch und kennst auch die Mentalität und man wollte sogar nach dem halben Jahr, dass du dann auch gleich da bleibst. Aber da hast du dich gewehrt, wolltest ja auch wieder zurück zur Liebe, also zu deinem heutigen Mann, mit dem du ja auch schon zusammenlebtest. Ihr hattet dann wahrscheinlich immer euch mal besucht in dem halben Jahr, aber das war ja jetzt nicht geplant, dass du da immer so bleibst. Aber als du dann zurück wolltest, hatten die irgendwie gar keine richtige Stelle mehr für dich. Also zumindest nicht eine anspruchsvolle Stelle, die dir genügte. Sondern das war dann irgendwas nicht besonders toll. Und so warst du dann mit 24, glaube ich, warst du da so ungefähr, wenn ich richtig gerechnet habe. Erstmal arbeitslos.
Ja.
Wurdest du denn dann schnell fündig? Also, ich meine, du hast ja eine super Ausbildung gehabt, aber wo bist du denn dann untergekommen?
Ja, zuerst dachte ich auch, ne, dann hat man auch dieses, ne, wie man so erzogen wurde. Ne? Du hast diese tolle Schule, du hast dieses tolle Studium und du kannst so viele Sprachen. Und kam ich hier, selbstverständlich kriege ich sofort eine Arbeitsstelle dann.
Hochmut, ne? Nennt man das.
Ja, ja. Und klar, nach einem Monat hatte ich immer noch keine Stelle. Nach dem zweiten Monat auch nicht. Und da war es damals auch dann die Zeit, auch mit diesen Zeitarbeitsfirmen, die für einen auch einen Job gesucht haben. Na, da fingen die mit diesen ganzen Agenturen. Und da hatte ich auch eine, die hatte zwei Gespräche für mich organisiert. Und ich hatte die Gespräche gehabt, die sind super gelaufen. Das wäre eine ganz tolle Stelle gewesen. Und beim letzten Gespräch erfuhr ich erst, für wem das gewesen wäre. Und da habe ich Nein gesagt, obwohl ich arbeitslos war. Weil das war ein Zigarettenkonzern. Und das war für mich ein No-Go. Da fing ich auch schon an mit dem Vegetarismus, mit vegetarisch, mit Yoga, also alles. Und da war für mich jetzt, also da hatte ich, ne, dieses Bewusstsein, das geht nicht, ne, für einen Zigarettenkonzern zu arbeiten. Da blieb ich weiterhin arbeitslos. Aber dann, das hat nicht mehr lange gedauert, es waren nur noch 2 Wochen später, dann habe ich dann meine Stelle bekommen bei Edel Records in eine Plattenfirma, genau.
Also du kommst irgendwie von der Musik, also das haben wir noch gar nicht besprochen, oder
nein,
warst
gar
du jetzt
nicht.
Experte für Musik?
Gar nicht.
Expertin.
Also ich bin ein Mensch, der nie weiß, wer wann was singt. Also ich genieße das Lied und ich liebe Shazam. Dieser App, das ist meine liebste App, weil endlich jetzt kann ich wissen, wer was singt. Früher wusste ich nicht. Ich habe mich nie damit beschäftigt dann. Ich war eher der sportliche Mensch. Ich habe mich mit Sport sehr viel beschäftigt und betätigt, aber mit Musik leider nicht. Leider, ja.
Das passte ja dann eigentlich gar nicht.
Nee, passte nicht. Meine ganzen Kollegen, die waren alle Musikfreaks. Also, aber die waren alle nett. Die waren sehr nett, sehr offen, ein sehr junges Unternehmen. Also es war schon ein Kontrast, ne, zu Jung Heinrich. Sehr konservativ, sehr hanseatisch und dann zu Edel Records. Also es war schon...
Haben die nicht Scooter auch als
Vertrag gehabt? Ja, Scooter, Blümchen und ich kannte die alle nicht.
Ich erinnere mich, Blümchen habe ich ganz verdrängt.
Genau.
Du warst dann, glaube ich, nur ein Jahr dort?
Nee, ich war schon zweieinhalb Jahre.
Ah ja, weil irgendwie wurdest du ja dann schwanger.
Genau, ja, genau.
Und ihr habt euch dann auch sehr auf das Baby gefreut. Und 2 Monate vor der Geburt habt ihr geheiratet. Und im Dezember 2001 wurde dann eure Tochter Yamuna, spricht man das so aus?
Das ist richtig,
Yamuna, ja. Geboren, sehr schöner Name.
Dankeschön. Das ist,
wie war
das bedeutet, die so strahlend wie die Sonne.
Ah, wie war denn diese Wandlung von der knallharten Geschäftsfrau mit den vielen Sprachkenntnissen zur Mutter auf dem Spielplatz?
Ich hab's genossen. Ich habe es wirklich genossen. Also eine Sache, die ich wirklich versuche immer zu machen, ist der Moment zu genießen, in dem man gerade ist. Diese Präsenz, ne? Der Present. Also es ist ein Geschenk. Ne? Man sieht schon das Wort. Und ich habe es wirklich genossen, dieses Mutterdasein. Es war finanziell eine Katastrophe, weil ich dann nicht gearbeitet hat. Ne? Da fällt ein ganzes Gehalt von einem Moment zum anderen aus. Aber das war mir egal. Das war mir so wichtig, dann bei meiner Tochter zu sein. Aber nur Mutter sein wollte ich auch nicht. Ne? Und da fingen schon die ersten Ideen dann, selbstständig zu werden. Und wie ich das dann lösen könnte. Und
wie kam denn dann eigentlich diese Idee? Weil heute bist du ja Inhaberin und Designerin eines eigenen exklusiven Stricklabels, Paratie. indem du ganz ja, hochwertigste Alpaka-Wolle zu wunderschönen Stücken verwandelst und kreierst und auch in Peru produziert lässt. Aber diese Idee, also ich, ist ja jetzt vielleicht nicht ganz so einfach zu verstehen, wenn dann so die BWLerin, die eben erstmal bei einem Gabelstapler-Unternehmen sehr erfolgreich war und dann, gut, das Plattenlabel auch, aber du warst ja eher so ein Manager-Typ. Gut, man muss sicherlich auch ein eigenes Label managen, das ist mir klar, aber diese, dieser kreative Aspekt, den man ja spürt, wenn man deine Kollektion sieht, es sind ja jetzt nicht nur irgendwie simple Basic-Teile, sondern die sind ja sehr kreativ. Gab es da ein bestimmtes Erlebnis, eine bestimmte Erfahrung, welche so deine Sichtweise auf den Beruf verändert hat?
Ich fange jetzt mit dem ersten Kontakt, den ich hatte zur Alpaka-Wolle. Das war, als ich das erste Mal nach Peru geflogen bin, na, und um die Familie meines Mannes auch kennenzulernen. Und dann hatte ich mein erstes Alpaka-Pullover gekauft und das war herrlich. Also sowas Schönes hatte ich noch nie gehabt. Und diese Wärme, die ich dann bekam durch dieser Pullover, dachte ich so, okay, jetzt kann ich überlegen, also jetzt wird's möglich sein, in Deutschland zu leben.
Also aufgrund des warmen Pullovers?
Ja, nicht nur jetzt,
aber aufgrund der Familie. Ist die Wolle dann wärmer als
ja,
andere Wolle?
Ja, die Wolle wärmt, ich glaube, manche sagen 5-mal, andere sagen 7-mal mehr als Merino zum Beispiel. Und auch als Kaschmir dann. Also das Kaschmir sind eventuell 5-mal wärmer. Also es wärmt mehr, aber es kühlt auch. Ne? Also das ist so wie ein kleiner Thermostat, sage ich mal. Also eine der Eigenschaften auch von der Alpaka-Wolle ist diese Thermo, so wie eine Thermodynamik dann, ne? die da jetzt, ja.
Also dann hast du diesen Alpaka-Pullover.
Ich habe, genau, ja.
Getragen, aber dann, da war und, ja eine große hatte, Zeit dazwischen.
Genau, da ist dazwischen noch viel Zeit. Und als meine Tochter dann zur Welt kam, war schwierig, Wolle für Kinder. Oder da war nicht viel auf dem Markt. Und dadurch ist dann bei mir so die Idee entstanden, ah, da ist eventuell eine Lücke, wo ich dann, oder eine Markt, oder wie heißt
das? Marktlücke.
Eine Marktlücke und eine Geschäftsidee dann. Und dann dachte ich so, ich probiere mal aus. Und dann, als ich in Peru war, habe ich mich dann um Produzenten gekümmert und rausgesucht. Und dann hatte ich sie kennengelernt, meine Produzentin, mit der ich heutzutage immer noch arbeite. Also schon 20 Jahre arbeiten wir zusammen. Und es hat einfach gematcht, dass ich diese Sicherheit bekam. Genau, das ist es, was ich machen möchte. Ich bringe jetzt eine Strickkollektion. Ich liebte sowieso Strick. Mein ganzes Leben Strick hat mich begleitet. Auch in Brasilien, keine Wolle, aber Baumwolle. Na, ich hatte immer Strick. Das hat mich immer fasziniert.
Ja, weil Strick ja auch so eine gewisse Freiheit birgt. Weil du dich ja immer dran bewegen kannst. Also es ist nicht so, jetzt kann ich nicht mehr beim Lenkrad, beim Autofahren, weißt du, wenn du denkst, oh je, jetzt spannt's aber im Rücken.
Ja, und als Sportlerin für mich war es immer wichtig, ne? Dass ich mich bewegen kann, Jersey. dass ich frei bin, dass es praktisch ist, aber auch schön.
Du hast dich ja da in dieser Zeit erstmal auf Kinderkollektionen konzentriert. Also du hast, obwohl du selbst diesen warmen Pulli sehr angenehm fandst, den du damals erworben hast, hast du erstmal gesagt, okay, ich mache das für Kinder. Gab es da einen bestimmten Grund, warum du dich nicht gleich in dieses große Becken der Damenkollektionen reingeworfen hast? Also, weil jetzt sehe ich keine Kinder mehr, wenn ich hier auf deine Kollektion schaue.
Nein. Nee, weil dieser Grund, ne, weshalb oder die Idee entstand, weil ich meine Tochter hatte kein Alpaka-Pullover, so wie ich das hatte. Dadurch ist diese Geschäftsidee so entstanden, dass ich das für Kinder mache. Und für mich habe ich dann sowieso meine gemacht. Aber ich habe jetzt nicht gleich sofort gedacht, ich mache das auch für Damen. Also das hat sich dann entwickelt in der Zeit, weil als meine Kundinnen zu mir kamen, die haben gesehen, dass ich auch was Schönes von Paraty anhatte, aber bot nur die Kindersachen. Und die haben alle gesagt, aber wir wollen das auch in groß haben dann, ne? Dürfen wir. Und ich möchte dann. Und da habe ich das immer gemacht. Das war wirklich von Anfang an auch diese Idee, dieses Customized, kleine Produktion, wirklich auf dem Bedarf der Kundin und auch zugeschnitten. Die Kundin konnte auch die Farbe aussuchen. Das kann sie heutzutage immer noch. Mhm. Ne? Wenn eine Kundin sagt, oh, ich habe ein ganz tolles Event und ich habe dieses Kleid, was hast du denn da? Na, dann kann ich auch für diese Kundin maßgeschneidert was auch designen oder entwickeln, indem wir auch die Maße dann nehmen und indem wir die Farbe aussuchen und das machen. Aber das war schon ein ganz langer Prozess. Zuerst, die ersten Jahre, war das tatsächlich wirklich nur eine Kinderkollektion. Bis dann der Punkt kam, wo die Kinderkollektion immer kleiner wurde und die Damenkollektion einfach immer größer wurde. Und es hat einfach mehr Spaß gemacht, weil da war diese Begeisterung von jeder Frau dann, ne, die mich auch mit eingesteckt hat. Ich dachte so, okay, oh, wie toll, ne, wie schön, dass ich so eine Frau so begeistern kann. Das war mir gar nicht so bewusst dann, ne, wie toll dieses, ja, was ich da mache. Es hört sich jetzt ein bisschen,
Also du meinst jetzt, dass du jetzt ein bisschen selbst eingenommen bist?
Ja, genau. Ja, aber
das würde ich jetzt nicht. Man muss schon seine Sachen auch lieben, die man macht.
Ah, das liebte ich. Nee, aber genau, ist auf jeden Fall. Ich liebe das, was ich mache, sonst wäre ich nicht jetzt hier. Also das ist schon ein harter Kampf bis hierher. Kampf ist komisch, es ist ein negatives Wort. Aber es ist, ein Schritt nach dem anderen habe ich so kleine Erfolge dann erleben dürfen. Mhm. Dann, ne? So von einem zum nächsten.
Das ist ein Weg. Ich glaube, es ist ein Prozess.
Ja, ein Weg. Ich habe mich auch entwickelt in dem Design. Zuerst war ich eher fokussiert auf die Praktizität. Und irgendwann hat mich das auch dann gelangweilt und ich dachte so, nee, ich will mehr. Ich will nicht nur praktisch sein, sondern ich will auch, dass es noch schön ist und dass man auch modisch ist dann. Ne?
Ja.
Und das ist alles so ein Prozess über die Jahre dann. Und irgendwann, das mit den Kindermode hat mir nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil da ging es wirklich nur um Praktizität.
Ja, klar.
Und Sicherheit. Ne? Und bei den Damen war das, oh bitte, und das nochmal in der und der Farbe.
Ja, ja.
Ne? Und diese neuen Modelle, die ich kreiert habe, ne? Und dazu zählt die Granate, die Matrix und viele Teile, die ich damals mit Volants hatte oder die wirklich sehr modisch sind, da habe ich die Begeisterung an der Frau bekommen und nicht für die Kinder dann. Und dann war dieser Wandel dann.
Also die Namen, die du da gerade gesagt hast, müssen wir vielleicht den Hörern erklären, sind die Modellnamen.
Ja.
Also das heißt, es sind Modelle, die du auch immer von Saison zu Saison wiederholst, weil sie einfach deine Signature-Modelle sozusagen sind, die man immer bei dir bekommt, vielleicht mal in neuen Farben.
Genau.
Aber man weiß sozusagen, das ist so ein Standard einfach.
Ja.
Ich muss ja zugeben, dass ich mich mit der Qualität Alpaka noch gar nie so wirklich beschäftigt habe, obwohl ich eigentlich Modedesign studiert habe und einen wunderschönen weichen Mantel von Dries van Noten habe, den ich mir, glaube ich, mal vor 15 Jahren in Paris geleistet habe, den ich wahnsinnig gern immer noch trage. Und erst vor einigen Jahren habe ich mal irgendwie, weil ich den zur Reinigung bringen wollte, auf so Etikett geguckt und habe dann gesehen, dass das Alpaka ist. Also das fiel mir dann aber erst ein, als wir miteinander sprachen, ob du bei meinem Podcast dabei sein möchtest. Und dann dachte ich, ja, ich habe auch ein Alpaka-Teil. Ja. Also bis dato hatte ich Alpaka-Wolle eigentlich immer so mit der alternativen Ökoszene auf den Münchner Tollwut-Festivals so mit den großen, kratzigen Folklore-Pullovern irgendwie assoziiert. Und habe irgendwie gar nicht so dran gedacht, ich habe doch diesen weichen, tollen Mantel. Ja, der ist doch, also ich habe es nicht so zusammengebracht. Dieser Name Alpaka war so ein bisschen so, hatte ich in so einer Schublade. Also ich kann ja nur von mir sprechen. Aber fehlt uns da noch ein bisschen an Aufklärung, wie hochwertig diese Wolle ist und auch, auch wie weich sie ist und wie luxuriös sie ist? Oder ist das jetzt nur mein Ding, dass ich so komisch darüber dachte? Nicht denke, sondern dachte.
Es ist auf jeden Fall, bedarf es mehr Aufklärung. Es hat sich aber ganz schön viel geändert. Also als ich anfing, war wirklich schwer, weil ich kam dann mit den schönen Modellen in den Boutiquen an und viele haben dann gesagt, Alpaka, was ist das denn? Dann musste ich erstmal erklären, aber trotzdem war das immer so eine Ungewissheit, ja, und dann kam sofort immer die Frage, hast du es aber auch nicht in Kaschmir? Und das war für mich immer so, ja, da war ich immer sauer dann, ne? Ich habe gesagt, nein, ich mache kein Kaschmir, Kaschmir gibt's genügend. Ich mache Alpaka, das ist viel besonderer, viel schöner. Es hat eine ganz andere Haptik. Ich kann auch Formen geben, ne? Also ich habe eine Bikerjacke, ich habe eine Bomberjacke und alles. Das kann man alles mit Kaschmir nicht machen, diese Formgebung und diese Haptik. Auch dass es nicht peelt, ne? Das waren so ganz, ganz viele Faktoren, wo ich gesagt habe, wieso wollt ihr Kaschmir? Alpaka ist doch viel schöner und viel besser. Und das war schon schwierig am Anfang für mich. Na, die Boutiquen oder meine Kunden direkt, nein, die zu mir kamen, die haben sofort das auch angefasst. Die haben das von Freunden. Viele meiner Kunden sind von Empfehlungen oder über Empfehlungen gekommen. So hat sich so eine ganz tolle Community, die ich heute habe, so wirklich unglaublich tolle Frauen, dann, die zu Bharati gehören, gebildet. Aber im Handel war es schon und ist immer noch. Obwohl die letzten Jahre hat sich das geändert. Ganz viele Designer arbeiten mehr und mehr mit Alpaka und nicht mehr mit Kaschmir. Oder nicht nur. Na, da ist jetzt, also da spielen jetzt die Karten bei mir auf meine Seite. Aber damals war es schon sehr, sehr schwer. Also ich hätte auch aufhören können und das alles in Kaschmir machen können. Aber das ist wieder, ne? Ich habe mich da nicht ändern lassen, ne? So wie beim Schminken in den USA, ne? Wenn ich gewisse Sachen im Kopf habe.
Du bist
stur
geblieben.
Na, stur würde ich nicht sagen. Ich bin mir treu geblieben. Ja. Na, ich bin mir treu geblieben und das ist sehr wichtig dann, weil das ist dann, ja. Und
Handel würde vielleicht sagen, deshalb habe ich stur gesagt, weil der Handel erwartet ja oft bei den Marken so Flexibilität. Ja, wir wollen es aber weicher, wir wollen eine andere Farbe, wir wollen es aus Kaschmir. Ja. Aber ich finde, die schönere Art und Weise, es auszudrücken, ist, sich treu zu bleiben.
Ja, ich habe gesagt, flexibel bin ich in allen anderen Hinsichten, sagt man das so. Ich habe keine Mindestbestellmengen. Das ist ein großes Plus bei der Produktion. Ich biete an, dass die Kundin oder der Kunde die Farbe aussuchen kann. Also ich bin so flexibel, auch was Produktionszeiten. Ich bin so schnell. Also ich habe so viele Faktoren. Und für mich war es wichtig, treu zu bleiben. Also das war das Einzige, wo ich gesagt habe, nee, Alpaka ist, wofür ich mein Herz schlägt. Na, also das ist nicht Kaschmir. Das wäre nicht authentisch gewesen. Ne, das würde nicht mit mir dann, also ich glaube, eventuell wäre ich, in dem Moment hätte ich eventuell den Auftrag bekommen, aber ich wäre wahrscheinlich nicht glücklich gewesen, weil das ist, dafür würde ich nicht jetzt mein Name oder Bharati, steht nicht dafür, steht nicht für eine halbe Qualität oder im Sinne jetzt nicht von Kaschmir, sondern im Sinne auch, dass ich auch gefragt wurde, auch kannst du das nicht mischen mit Polyester, damit das günstiger wird? Da habe ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Das ist so eine edle Faser. Ich will das nicht mit irgendeinem Polyester, nur damit es billiger ist. Man soll so diese Wertschätzung, ich will nicht, na, ich war nie für diesen Massenkonsum und Mengen. Dann kaufst du nicht zwei, dann kaufst du einen Pulli. Na, aber dafür hast du den viele Jahre und ich denke, dann hat man auch eine ganz andere Wertschätzung auch für das Produkt, wenn man weiß, ne, woher der kommt, dass er so aus einem sehr hochqualitativen, viele Kunden von mir, die sagen auch, Andrea, wenn ich deine Sachen anhabe, ich werde immer angesprochen. Dann, also es ist auch die anderen Menschen, die Bharati gar nicht kennen, die sehen und erkennen das und loben das dann. Ne? Und das ist schön, das macht Spaß dann, ne? Mit so einem tolles Produkt dann zu arbeiten. Das war mir wichtig dann, also dieses treu und nicht stur. Ja.
Als du während deines Mutterschutzes 2003 deine erste Testkollektion, ich nenne das Testkollektion, ja, weil du hast ja noch so ein bisschen mal ausprobiert, ob es überhaupt funktioniert, aus Peru in Hamburg geliefert bekamst, warst du schon mit deinem zweiten Kind im fünften Monat schwanger. Dein Sohn wurde dann im Januar 2004 geboren. Und somit verlängerte sich ja dein Mutterschutz um weitere 3 Jahre. Oder ist das so?
Ja, ja. Genau. Ja,
ich war nie fast angestellt, deshalb weiß ich das nicht. Und du konntest ja dann so ein bisschen in Ruhe mit deiner Kollektion experimentieren und dich auch ein bisschen um deine Familie kümmern. Also das war doch vielleicht schon auch gut, dass du so ein bisschen diesen Mutterschutz im Hintergrund hattest. Du hättest ja auch deinen Job sozusagen an den Nagel hängen können. Aber wie sehr hast du geliebäugelt damit, dass du bald wieder da zurückgehst in deinen Job? Du warst ja noch eigentlich bei diesem Plattenunternehmen beschäftigt.
Ich glaube, das hat sich ganz schnell herausgestellt, dass ich nicht zurück möchte. Das hat so einen Spaß gemacht. Und das ist sehr gut angekommen, auch das Produkt. Also ich habe sehr positives Feedback bekommen. Und das war schon schön, sage ich mal, dass ich das ausprobieren konnte in dieser Mutterschutzzeit. Also ich wusste, wenn das nicht klappt, habe ich immer noch meinen Job. Da kann ich zurückgehen. Also das hat mir sehr viel Freiheit gegeben. Das war schon wichtig, dann diese Freiheit zu haben. Okay, ich mache, wie ich das für gut finde, wie ich das für richtig. Und hatte auch nicht diesen finanziellen Druck. Es muss klappen. Für mich Freiheit ist ganz wichtig. Na, ich hätte auch eventuell damals einen Kredit nehmen können und das in eine ganz andere Nummer aufziehen können. Aber dann ist man auch nicht mehr so frei in den Entscheidungen. Dann kann ich eventuell so ein Angebot, es für die Hälfte der Qualität zu machen, nicht abstreichen. Dann muss ich eventuell das machen, weil ich meinen Kredit zahlen muss. Das alles hatte ich nicht. Ich war wirklich ganz, ganz frei und ich konnte immer mir treu bleiben und meine Vision, welchen Weg ich dann gehen möchte. Auch die Entscheidung dann, dass ich irgendwann die Kinderkollektion dann nicht mehr gemacht habe. Ne? Da war ich schon in sehr tollen Boutiques in Deutschland, so 20. Ja, und dann diesen Cut zu machen und zu sagen, nee, da sehe ich mich nicht in den nächsten 5 Jahren dann, ne, da in welche Richtung ich möchte. Also diese Freiheit war immer für mich wichtig. Und das war auch ein Grund für die Entscheidung, auch in die Selbstständigkeit zu gehen und auch, wo ich mich, es ist bestätigt war, ich kann entscheiden. Ich kann für mein Kind da sein, ich kann entscheiden, ich gehe heute zur Arbeit oder ich gehe nicht. Und diese Freiheit habe ich auch genossen, ne, für mich zu stehen. Und wenn das Kind krank ist und mich nicht schlecht fühlen zu müssen und meine Kollegen gegenüber oder bei dem Arbeitgeber zu sagen, ich kann heute nicht kommen, mein Kind ist krank, das hatte ich alles nicht. Ich war einfach frei und diese Freiheit habe ich genossen. Das war sehr, sehr wichtig.
Noch ist Paraty ein exklusives, feines Nischenlabel, würde ich jetzt mal so sagen. Also du hängst jetzt noch nicht überall auf der Welt, aber träumst du davon, eines Tages die ganze Welt zu erobern?
Ja, ja und manchmal nein. Weil für alles gibt es einen Preis. Na, und man muss sich klar werden, ist man bereit, diesen Preis zu zahlen? Möchte ich das wirklich dann? Ne? Also ich glaube, das sind so viele Sachen, muss man sich klar werden. Ne? Für so einen Schritt muss ich das und das aufgeben. Und ich freue mich, dass es jetzt ein langsamer Prozess ist, ne? Die letzten 20 Jahre. Ich habe eine gute Basis. Ich habe herantasten können, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, wo kann ich mir treu bleiben. Ich suche zum Beispiel auch Boutiques, zum Beispiel wie Sol Blast, wo wir jetzt zusammengekommen sind. In München seit 2 Jahren arbeiten wir zusammen. Für uns ist wichtig zum Beispiel, dass wir die Produkte nicht reduzieren, ne, weil sie eine Wertigkeit haben. Sie haben eine Zeitlosigkeit, die Produkte, die wir anbieten. Und das ist schwierig, das findet man nicht auf dem Markt. Das heißt, ich fand das damals schon ganz, ganz toll. Ich glaube, die erste Marke, wo ich das gesehen habe, war bei Uggs, dass die nicht reduziert haben. Das war sogar in der Klausel bei denen in verschiedenen Verträgen, dass der Handel das nicht reduziert. Und das fand ich toll. Diese Wertigkeit ist geblieben. Die Leute haben es wertgeschätzt und haben nicht gewartet, bis sie reduziert werden oder irgendwie ja durch die fast wie weggeschmissen werden.
Naja.
Ne? Und ich finde, da geht so viel verloren.
Ja, Prada tut auch nicht reduzieren. Also nur als Beispiel. Ich glaube, dass das ganze Reduzieren ja eigentlich eine ganz in meinen Augen also eine schlimme Entscheidung eigentlich war, wer sich das auch immer mal ausgedacht hat. Weil warum soll plötzlich etwas weniger wert sein? Also es ist nun mal genäht worden, designt worden, ein schöner Stoff ausgewählt. Also ich rede jetzt gar nicht vom Geschmack, jeder hat natürlich einen anderen Geschmack, aber die ganze Arbeit, die da drin steckt, die kann doch nicht plötzlich an einem Moment am Ende von inzwischen ja fast schon nur 3 Monaten weniger wert sein. Also das, finde ich, ist eine Fehlentscheidung gewesen in der Industrie, das überhaupt zu tun. Weil, ich meine, da muss man halt vielleicht überlegen, produzieren wir alle zu viel? Ja, ist vielleicht einfach zu viel da? Aber dieses Ewige, dass einem das dann irgendwann hinterhergeschmissen wird. Also mir geht es so, dass ich bei teuren Sachen schon gar nicht mehr darüber nachdenke, ob ich das jetzt kaufen will, weil ich mir immer denke, ach, vielleicht wartet's auf mich. Also dann weiß ich, es ist in 3 Monaten eh viel, viel, viel günstiger. Und dann denke ich, es ist halt Fügung, ob das noch da ist oder nicht mehr da ist, in meiner Größe noch da ist oder beim Schuh auch. Ich glaube, dass es eine ganz richtige Entscheidung ist, sein Produkt nicht in einem gewissen Datum zu entwerten.
Auf jeden Fall. Ich finde das schrecklich. Ne? Klar freue ich mich, wenn ich was im Sale bekomme, muss man sagen. Aber ich wollte das nicht für mein Produkt. Ne? Ich produziere in kleinen Mengen. Ich brauche es nicht, wie viele, die im Handel sind, die dann ein Lager haben, die dann drückt finanziell, wo Investoren dahinter stehen und Druck machen. Das sind die Überlegung zu deiner Frage davor. Siehst du dich? Möchtest du als weltgroße Marke? Ja, möchte man das. Aber wie?
Na? Das ist der Preis, von dem du sprachst.
Ja, ist der Preis.
Am Schluss verkauft man sich vielleicht auch.
Genau. Es hängt alles wieder vom Preis, den man bereit ist zu zahlen dann. Ne? Und ich versuche jetzt auch durch welchen Weg möchte ich gehen, welchen Vertriebsweg. Ne? Viele Sachen kriegt man so vorgekaut, ne? So ist der Weg und so und so und so. Und man versucht dagegen, aber manchmal funktioniert das nicht. Und dann fragt man sich, wieso funktioniert es nicht dann? Ne? Und dann habe ich jetzt für Alternativen gesucht oder geguckt, welcher ist wirklich mein Weg. Und da sind zum Beispiel Boutiquen wie Sol Blest oder die Designerin Dörte Meyer, wir arbeiten seit 2007, 2008 zusammen. Ne? Und oder jetzt Schloss Elmau oder Bachmeier Weißer. Das sind so die Lokale, wo ich jetzt, es ist wie ein Paradies, wie ein Kind, ne, für mich. Das ist wie mein drittes Kind dann. Ne? Man möchte es wissen in wunderschönen Orte, wo es dann gut aufgehoben ist, wo es wertgeschätzt wird und nicht irgendwie nach 3 Monate verramscht wird.
Ja, und dann auch so nach dem Motto, es muss weg.
Ja, es muss weg.
Also eigentlich komisch, oder?
Ja.
Es muss raus.
Ja.
Wo ich immer denke, warum muss es jetzt bitte raus?
Ja, ja, also, daher das Wort Sale ist nicht Sale, sondern Sale. Sale auf Spanisch ist Salir. Weggehen, also raus.
Ja.
Daher
ja, ja.
Kommt das Wort, frage ich mich auch immer.
Ja, ich denke mir immer so, wie wahnsinnig schön ist es, dass man in einem Antiquitätengeschäft oder in einem Vintage-Laden für Möbel, dann schätzt man das ja wert, dass das jetzt was Altes ist, dass man das schon lange hat und dass das so toll gearbeitet ist. Aber warum können wir das nicht bei Bekleidung. Und das ist ja eigentlich genauso fein gearbeitet oft. Also vom Futter angefangen zum Innenleben. Also wenn die es bei irgendeinem tollen Sakko für Männer. Also das finde ich sehr, sehr, sehr schade, dass es wir noch nicht irgendwie begriffen haben, dass das vielleicht nicht der Weg ist. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich die Welt ja noch ein bisschen.
Ja, das war auch, das spielte auch eine Rolle bei der Namenssuche dann für mein Label, ne? Parati. Na, das ist für dich. Na, das ist wirklich für dich gemacht und nicht jetzt irgendwie, ja.
Für alle.
Genau. Und ich möchte schon diese, ich glaube, das versuche ich schon rüberzugeben, wie wichtig dann, wie ich mit dem Herzen das alles mache dann. Ne? Und ich sage auch immer, wenn deine Kundin was Neues jetzt gekauft hat oder zum ersten Mal, dann sage ich auch, fühl dich umarmt dann. Ne? Also von den Parati dann, ne? Also es ist für dich dann. Und ich möchte diese Wertschätzung auch für die Mode. Ich finde, wir müssen langsamer werden. Dass dieses Fast Fashion, ne, das fand ich nie gut. Ich war nachhaltig in meine ganze Konzeptbildung oder seit dem Prinzip, deswegen auch kein Polyester. Na, die Entscheidung, das waren alles so auch nachhaltige Aspekte, die für mich immer wichtig waren. Klar, ich habe sie nie jetzt rausstechen lassen oder damit jetzt beworben, weil die waren immer für mich selbstverständlich. Ne? Heutzutage machen viel oder reden viel dafür oder seit Corona redet man viel mehr, ne, über Nachhaltigkeit und wie wichtig das ist. Und das war für mich immer selbstverständlich, das muss so sein oder das sollte so sein dann.
Du bist ja jetzt 51 Jahre alt.
Noch nicht, aber in einem Monat. Bald.
Ja, also wenn das Gespräch veröffentlicht wird, bist du schon 51.
Das Entschuldigung.
Nein, ich wollte dich nicht älter machen.
Nee.
Ich denke immer voraus, das weißt du ja nicht.
Ja.
Haderst du denn mit dem äußerlichen Älterwerden? Innerlich bleiben wir ja, zumindest empfinde ich das so, irgendwie immer gleich. Also dieses Innen verändert sich ja gar nicht, das, wie wir fühlen, wie wir denken. Aber das ist Äußerliche, wenn man mal so am Spiegel vorbeiläuft oder irgendwie schlechtes Licht erwischt. Wie ist das für dich?
Klar gibt es Tage, dann, ne, wo man dann sich im Spiegel guckt und denkt so, oh Gott, dann erschreckt man sich dann. Ne? Wo ist die Zeit geblieben? Aber ich muss sagen, ich bin ganz fein mit mir. Ganz fein mit mir. Für mich ist sehr wichtig Gesundheit. Das geht über alles dann. Ne? Und ich denke, Schönheit hat auch sein Alter. Man kann auch mit Falten schön aussehen. Also ich habe nichts dagegen. Jeder soll entscheiden, wie er es möchte, wie er sich hübsch findet. Ich finde mich hübsch so, wie ich bin, mit meinen Falten und am liebsten finde ich mich dann, oder am meisten mag ich, wenn ich sonnengebräunt bin, dann finde ich, dann ist man dann so, sieht man gesünder aus, also dieses gesunde, natürliche Gesunde dann, diese natürliche Schönheit ist für mich, finde ich ganz toll. Also ich würde gerne mehr Frauen sehen, die klar werden mit deren Falten dann, ne? Oder mit dem Alter werden, also es gibt Tage, wo ich denke, so, oh, gehen wir alle weg. Aber meistens muss ich sagen, nee, ich bin sehr zufrieden mit dem, also wie ich bin.
Ja, und du hast auch keine Angst vor dem, was kommt.
Nein, habe ich nicht. Ich habe Angst eher, dass ich immobiler werde. Ne? Also abhängig bin von anderen Menschen, dass ich nicht mehr diese selbstständig laufen oder Treppen steigen oder das macht mir viel mehr Angst als eine Falte oder dass man weiße Haare bekommt oder dass man alt aussieht. Na, manchmal vergesse ich das, dass ich schon 51. Ich fühle mich dann wie 30 oder manchmal wie 40, manchmal aber wie 80 auch. Na, wenn es manchmal, wenn man zu viel gearbeitet hat, also man versuche sehr natürlich, auch sehr mit der Ernährung, sehr gesund. Was heißt, ich versuche, ich mag das einfach, ich bin einfach das. Ich mag kein Junkfood. Ich trinke keinen Alkohol oder gar keinen Alkohol. Mal trinke ich einmal im Jahr oder so mal ein Aperol oder sowas. Ich habe schon mal getrunken, aber das tut mir nicht gut. Na, zum Beispiel, ich versuche dann ein gesundes Leben zu haben oder zu machen oder zu leben. Und
ich trinke auch schon seit 15 Jahren keinen Alkohol mehr. Und geraucht habe ich noch nie. Aber es ist irgendwie auf einmal, das kann ich gut nachvollziehen, was du sagst, es ist auf einmal so ein Bedürfnis bei mir gewesen. Und ich mir so dachte, warum trinke ich jetzt etwas, was mir eigentlich gar nicht gut tut?
Nein,
also ich habe nicht viel getrunken, also vielleicht mal ein Glas in der Woche. Aber trotzdem hatte ich das ja komisch. Wie wenn man so ein Glas irgendwie vor sich stehen hat, was ja vielleicht wie so eine Art Gift ist und man es aber in sich hineinkippt, ja, so wie ich so denke, also irgendwie eigenartig. Und da habe ich einfach gedacht, oh nö, das mache ich jetzt nicht mehr.
Genau, und so war es auch bei mir. Also als ich Vegetarier wurde, dann habe ich 13 Jahre gar keinen Alkohol getrunken, nichts. Und irgendwann habe ich wieder mal ein Weinchen hier getrunken oder mal einen Drink oder hier und da. Und irgendwann danach hatte ich gedacht, nee, wieso? Wieso vergifte ich mich?
Genau.
Es ist schon eine Gesellschaft, es ist schwierig, aber meine ganzen Freunde wissen das schon und dann ist es egal. Aber es ist immer da eine Rechtfertigung. Aber wieso trinkst du nicht? Das ist doch so toll. Also ich verstehe nicht, wieso. Es ist wie auch, als ich Vegetarier wurde in den 90er Jahren. Ich musste mich dafür erklären. Na, heutzutage ist es nicht mehr so. Es ist selbstverständlich. Und ich hoffe, dass es dann in Zukunft auch mit Alkohol und mit dem Rauchen auch, dass es dann eher selbstverständlich, dass man das nicht tut. Und dass ich mich nicht erklären muss. Wieso muss ich mich erklären, wieso ich jetzt keinen Alkohol trinke? Da kommt immer, aber das ist doch schön, nur ein Gläschen. Ich habe gesagt, nee, brauche ich nicht.
Ja, stimmt. Ich ertappe mich sogar manchmal dabei, dass ich meine, ich müsste mich insofern erklären, dass man nicht denken könnte, dass ich vielleicht eine Alkoholikerin war. Also weißt du, ja, so dass okay. Man so, dass ich sage, nein, danke, ich möchte keinen Alkohol. Und dann gucken vielleicht die Leute so ein bisschen komisch und dann denke ich mir schon, ah nee, ich muss aber jetzt dazu sagen, wieso, weshalb, warum.
Also das meine ich mit erklären.
So dieses, dann, ne? Dieses so ein bisschen, ja fast schon als darf man keinen Alkohol trinken aus irgendeinem Grund, weil man vielleicht ein gesundheitliches Problem hat oder weil man Alkoholiker ist oder war, ich glaube, man muss sagen ist. Also dieses auch wieder dieses in so eine Schublade gesteckt werden, da kann, muss ja was nicht stimmen mit der, ja, weil die trinkt, warum trinkt die denn nie was, ja? Also bisschen gehend, dass vielleicht auch manche denken über uns, ja, sind die jetzt schon so ungefähr verbittert und verknöchert, dass sie sich gar keine Lust mehr erlauben oder kein Spaß am Leben oder so. Also ich finde, es ist wirklich ein sehr interessantes Thema, über das man einen eigenen Podcast machen könnte, weil es ist schon eine Gesellschaftsdroge, eine sehr anerkannte.
Es ist die schlimmste Droge.
Die wo aber keiner sich irgendwie schert, und wir auch als Vorbilder für unsere Kinder ja auch ganz schön viel anrichten, wenn man es genau nimmt. Ja?
Ja, ja. Also die schlimmsten Probleme, die man sieht, auch in Familien oder in der Gesellschaft öfters, hat es auch mit Alkohol zu tun. Es
ja.
ist, na klar, alle sagen, ja, aber in Maßen. Ja gut, es ist die Entscheidung von jedem dann.
Ja, klar.
Aber ich möchte mich nicht rechtfertigen müssen dann. Ne?
Ja. Deine Kinder sind ja heute 22 und 20. Deine Tochter studiert Bewegungswissenschaften hier in Hamburg. Dein Sohn Architektur in Weimar. Du bist immer noch glücklich verheiratet und dein Label Paratie wird stetig erfolgreicher. Hast du denn dennoch bei so viel Glück noch Sehnsüchte und Träume für dein weiteres Leben?
Klar, man hat so Träume. Ich bin aber ein sehr dankbarer Mensch. Also ich versuche auch wieder in diesen Jetzt und gerade, was habe ich? Und dankbar zu sein für alles, was ich habe. Das heißt nicht, ich denke, wenn man immer in diese Sehnsucht, immer in diese Zukunft lebt, ah, das möchte ich nach und dies. Man lebt immer in diese Zukunft. Das ist ein Moment, der nie eintreten wird. Und wenn er eintritt, dann will man schon wieder das Nächste. Das heißt, man ist immer in diese ständige Suche und ständige mehr und mehr und mehr. Und ich denke, das muss. Ich versuche eher auf das Jetzt zu konzentrieren, was habe ich jetzt? Da bin ich dankbar für alles, was ich habe. Was kann ich noch entwickeln oder was kommt noch? Da freue ich mich. Und ich versuche auch. Ich bin sehr umtriebig, bin am Verreisen und mache jetzt viel. Klar habe ich Träume und Wünsche dann. Aber die bestimmen jetzt nicht mein Handel jetzt, mein jetziges Leben oder.
Also, liebe Andrea, ich danke dir für deine Offenheit und deine schönen Gedanken. Und ich freue mich sehr, dass ich dich heute kennenlernen durfte. Und jetzt fotografiere ich dich noch. Und dann schaue ich mir natürlich nochmal genau deine tollen Ponchos an, deine Schals. Weil da habe ich schon mit ein paar geliebäugelt, die ich unbedingt kaufen muss.
Ja, da gehe ich wirklich in Meditation jedes Mal. Ne? Wenn ich eine neue Farbzusammensetzung habe oder kreieren möchte, dann ist wie eine Meditation für mich. Das ist einer der schönsten Momente. Und das sind so die Momente, die ich dann, diese Präsenz, wo ich dann wirklich genieße. Und ich habe es heute auch, dieses Gespräch, sehr genossen. Vielen Dank, dass du da bist. War wirklich auch sehr, sehr schön.